ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Ahoi zu den dreien der Woche, den drei Tipps aus unserer Literaturredaktion. Was liegt hier auf dem Tisch und muss dringend gelesen werden, das erzählen wir gleich. Ich bin Katrin Schumacher und los geht's. Jan Monhaupt, der geteilte Rasen. Es geht um Fußball. Mit dem Zusammenbruch der DDR, der deutschen Wiedervereinigung und der Umstellung von Plan auf Marktwirtschaft musste sich auch der Leistungssport, also zum Beispiel der Fußball, neu ausrichten und anpassen. Ist das nun eine Erfolgsgeschichte oder eine des Scheiterns? Die Antwort sucht der Journalist und Autor Jan Monhaupt in seinem Buch Der geteilte Rasen, Untertitel Fußball in den Wendejahren 1989 bis 1992. Ein Buch, in dem neben den politischen Wegmarken dieser Jahre natürlich auch viele Namen auftauchen. Zum Beispiel Matthias Sammer und Eduard Geier, Thomas Doll und Hans Meyer und viele andere, die bis heute für den DDR-Fußball stehen. Namen, die auch meinem Kollegen Jörg Schieke seit seiner Jugend vertraut sind. Und hier ist sein Lesetipp.
Im Sommer 1990, knapp ein Jahr vor dem Ende der DDR-Oberliga, ist die Nationalmannschaft der Bundesrepublik in Italien Weltmeister geworden und der deutsche Fußballkaiser Franz Beckenbauer spricht die natürlich auch in diesem Buch zitierten Worte.
Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt.
Der Kaiser lebt nicht mehr. Seine Prophezeiung hat sich seinerzeit nicht erfüllt. Aber das Ankommen bzw. Nicht-Ankommen des ostdeutschen Fußballs im Gesamtdeutschen ist ja was eigentlich. Die Geschichte einer großen Befreiung, einer skrupellosen Täuschung, eines üblichen marktwirtschaftlichen Vorgangs. Autor Jan Monhaupt zieht mit Blick auf den jetzigen Zustand des Ostfußballs Bilanz.
Wer sich das heutige Zuschauerinteresse ansieht, erkennt, dass trotz der Zwangsdelegierungen in der DDR und der Nachwendewirren die Identifikation nicht geringer geworden ist, im Gegenteil. Der Erhalt eines Fußballvereins ist kein Selbstzweck, viel wichtiger ist sein immaterieller Wert, die Essenz dessen, was ihn ausmacht, das Zusammenwirken seiner Aktiven, seiner Mitglieder und seiner Fans.
Ehe er zu diesem Fazit kommt, dröselt der Autor die Geschichte des geteilten und schließlich vereinten Rasens anhand zahlreicher Fußballspiele auf. Von 1989 bis 2025 reichen die Spiele auf Vereins- oder Nationalmannschaftsebene, über die Jan Monhaupt die Wende- und Nachwendegeschichte der Ostdeutschen erzählt. Ein markanter Punkt: der Sommer 1989, das Land taumelt. Und
in Cottbus treffen am 5. August 1989 der amtierende Meister Dynamo Dresden und der Pokalsieger BFC Dynamo aufeinander. Der DFV, der DDR-Fußballverband, versucht, die angespannte Lage im Land mit einem anspruchsvollen Rahmenprogramm zu überspielen. Während die Mannschaften aufs Feld laufen, kommt eine gelbe Kutsche mit zwei schwarzen Pferden auf den Rasen gefahren. Obenauf sitzt, in himmelblaue Ballonseide gehüllt, Schlagersänger Achim Menzel.
Und so, anhand einzelner Spiele und Personalien, bewegt sich Jan Monhaupt durch die Zeit von politischer Wende und Nachwende. Die ostdeutschen Stars wie Matthias Sammer, Andreas Thom, Ulf Kirsten, Rainer Ernst oder Thomas Doll werden umworben und an Westclubs verkauft. Von den ehemaligen DDR-Oberliga-Vereinen werden es nur einige in die erste oder zweite Bundesliga, in den Profifußball also, schaffen. In dem Moment, da die staatlichen Zensurmaßnahmen nicht mehr greifen, tritt auch all das hervor, was bis dahin einfach ignoriert worden war.
Die antisemitischen und rassistischen Gesänge, die es im Umfeld des DDR-Fußballs seit vielen Jahren gibt, von Staatsführung und Medien aber lange verschwiegen wurden, treten nun immer offener zutage. Gewaltausbrüche wie in Karl-Marx-Stadt, Dresden oder Ost-Berlin hallen nach und sind erst der Auftakt.
Es gibt erste Berichte über Alkoholprobleme bei DDR-Leistungssportlern und bald auch die ersten Stasi-Geschichten von Fußballern und Trainern. Am 12. September 1990 schließlich bestreitet die DDR in Belgien ihr letztes Länderspiel, ein bedeutungsloser Freundschaftsvergleich, zu dem dann einige Nationalspieler gar nicht mehr anreisen. Mit dabei als Ersatztorwart hingegen ist ein Mann aus Halle vom HFC Chemie, Jens Adler, der ein paar Minuten vor Schluss eingewechselt und so zum letzten Nationalspieler der DDR wird.
Ja, okay, das hat sich damals alles schon, waren alles schon Auflösungserscheinungen oder so. Ich habe damals die Einladung gekriegt und mir hat das Spaß gemacht. Dann nochmal, es war mein erstes Länderspiel oder die letzten 5 Minuten noch und das war schon nicht schlecht.
Und nun am Ende, wie ist das alles zu deuten? Ist die ostdeutsche Fußballtradition oder Gegenwart vergessen, begraben, für immer beschädigt worden? Sie hat es, so ist diesem Buch zu entnehmen, wirtschaftlich schwer bis heute. Aber andererseits, sie ist immer noch da, mit Seele und Ehrgeiz in erster, zweiter, dritter oder vierter Liga. Von Union Berlin über Dynamo Dresden oder 1. FC Magdeburg bis Hansa Rostock, Wismut Aue oder Karl Zeiss Jena.
So was kann kein Schöbel, kein Glück, kein Fernsehballett. Das ist das totale Glück, das macht die Woche fett.
Da hat er am Schluss noch ein paar Takte rausgeholt. Jörg Schieke war das über Jan Monhaupt, der geteilte Rasen, Fußball in den Wendejahren 1989 bis 92, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Aldous Huxley, Zeit der Oligarchen. Es gibt ja Zeiten, da schaut man in die berühmten Anti-Utopien der Weltliteratur und man stellt fest, dass es Dinge gibt, die tatsächlich genauso eingetreten sind. George Orwell oder Aldous Huxley, das sind so zukunftssichtige Dichter gewesen. Und vor fast 80 Jahren schrieb Aldous Huxley seinen Text Zeit der Oligarchen, den sich mein Kollege Matthias Schmidt genommen hat und gelesen hat mit Blick auf unsere Gegenwart. Er hat sich mit Julia Hämmerling drüber unterhalten und die hat erstmal gefragt, ja, also schon der Titel, der deutet ja an, dass es da um ganz schön heutige Probleme oder Konstellationen geht, oder?
Ja, tatsächlich gibt es das, wobei der Verlag mit diesem Titel auch geschickt mit dem Markt für solche Themen spielt. Denn im Original heißt Huxleys Text gar nicht Zeit der Oligarchen, sondern Science, Liberty and Peace, also Wissenschaft, Freiheit und Frieden. Und der Verlag setzt mit einem Klappentextzitat von Robert Habeck ja gleich noch eins drauf. Hinten drauf auf dem Buch steht, ein Lichtschwert gegen Dunkelheit und Dumpfheit. Also man denkt natürlich sofort an die Oligarchen unserer Zeit. Zeit der Oligarchen, weiß ich nicht, an Putin, an die Tech-Milliardäre, Elon Musk, vielleicht sogar auch an Trump. Und das Spannende an diesem Buch von Aldous Huxley ist aber, dass es sich eben nicht konkret auf diese Leute beziehen kann und auch nicht auf unsere heutigen Probleme. Es geht die Themen quasi abstrakt an, weil es die damals in der Form ja noch nicht gab. 1946 geschrieben, sie deuteten es an. Und dann stellt man eben beim Lesen fest, dass es die Probleme doch schon gab, aber eben eingebettet in eine andere Zeit.
Jetzt muss ich mich tatsächlich revidieren, weil ich finde, Zeit der Oligarchen, das ist wirklich ein PR-Trick. Also wenn man überlegt, es heißt Wissenschaft, Freiheit und Frieden. Gut, okay. Welche Zusammenhänge zwischen Wissenschaft, Freiheit und Frieden sieht Aldous Huxley denn?
Naja, zunächst mal beschreibt er die Gefahren, die für Freiheit und Frieden drohen und welche Rolle die Wissenschaft dabei spielt. Also man muss sehen, damals war Hiroshima und Nagasaki waren gerade passiert. Also die verheerenden Auswirkungen der Atomkraft und dieser wissenschaftlichen Entdeckung waren den Leuten sehr im Bewusstsein. Und an diesem und anderen Beispielen leitet Huxley her, dass er glaubt, es müsse eigentlich einen Eid für Wissenschaftler geben. Mhm. So ähnlich wie für Ärzte. Also Wissenschaftler müssten schwören, dass sie nur zum Wohle der Menschheit forschen und sich gegen jede, gegen jegliche zerstörerische Anwendung ihrer Erkenntnisse wenden. Das ist die eine Schiene. Die andere ist eben, dass er die Konzentration von Macht in wenigen Händen, zum Beispiel bei extrem finanzstarken Unternehmen und Personen, kritisiert. Und da muss man natürlich dann doch schon auch denken an Elon Musk. Also was passiert sozusagen, wenn dann Machtmissbrauch passiert, Unterdrückung vielleicht der bestimmter Meinungen oder gar Überwachung. Und er schreibt aber auch, das passiert nicht nur Diktaturen, sondern das kann auch in Demokratien passieren.
Okay, und wie bildet sich dann ab? Was bezieht er dann für eine Haltung dazu?
Also er ordnet sich keiner Denkrichtung unter, aber manches liest sich dann doch also regelrecht marxistisch. Er spricht etwa davon, dass Forschungseinrichtungen vergesellschaftet, also verstaatlicht werden sollten, um diesen Missbrauch zu verhindern. Dann warnt er auch ein Thema, was immer aktuell ist, im Grunde vor jeglichem Nationalismus. Er schreibt, dieser führt immer, aber wirklich immer dazu, dass moralische Abgründe sich auftun. Das wird dann von ihm weitergedacht auf dem Gebiet von Militär und Aufrüstung. Da ist er ganz klar pazifistisch. Also er schreibt, es sei eine Illusion, dass mehr Waffen den Frieden sichern würden. Die Folge sei, die Menschheitserfahrung spreche dafür, immer Krieg und nicht Frieden. Aggression quasi unvermeidbar, eine Lehre aus der Geschichte. Und sein Konzept dagegen lautet kompromisslose Gewaltfreiheit. Er schreibt selbst, man findet in der Weltgeschichte kaum Beispiele dafür. Mahatma Gandhi ist eins der wenigen, der dieses Konzept gewaltfreier Widerstand angewandt hat. Das wird hier erläutert. Und das alles, finde ich, ist höchst spannend. Also egal, zu welchem Schluss man als Leser am Ende kommt, zum Beispiel in diese Rüstungsfrage. Aber das sind ja die Themen, die uns betreffen. Und ganz ähnlich ist es auch mit den Beschreibungen zum Medienkonsum.
Mhm. 1946, denke ich gerade, da hat er das geschrieben. Er kann doch eigentlich nur Zeitungen und Radio gekannt haben.
Ja, richtig, aber die Erkenntnis, dass Medien Menschen verführen können, vielleicht auch, weil sie sich im Besitz von mächtigen Menschen befinden oder weil sie sich durch Werbung mächtiger Konzerne finanzieren, das passiert ja heute immer noch und man kann, er beschreibt das anhand des Radios, quasi zum Opfer unerwünschter Propaganda werden. Man kann abhängig werden, regelrecht von Medien, das schreibt er. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja auch was Ähnliches, was wir mit unseren heutigen Medien erleben, mit diesen Plattformen, mit X, mit diesen Bubbles, in denen wir uns bewegen.
Ja, hochmanipulativ, auf jeden Fall. Wir ziehen nochmal einen Strich drunter, Matthias. Was ist jetzt das Fazit zusammengefasst? Kann man also das Buch wirklich aufs Heute übertragen?
Manches an Huxleys Analysen lässt sich direkt übertragen. Das Beispiel Medien sozusagen übersetzt man sich einfach in die neuen Medien. Manches wirkt auch ein bisschen resigniert und manches auch ein bisschen naiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist das ja genau der Gewinn des Textes. Der ist quasi so eine Art Impulsreferat aus der Vergangenheit, was uns in der Gegenwart hilft. So, was mich aber wirklich ein bisschen geärgert hat oder enttäuscht hat, ist, dass der Verlag einerseits behauptet, dieser Text sei 80 Jahre lang verschollen gewesen, dann aber keine Erläuterung anfügt. Es gibt kein Nachwort, das das ein bisschen erläutert, einordnet, warum war der Text verschollen, warum kann man, wenn man bei Wikipedia schaut, eine englische Ausgabe aus dem Jahr 2007 entdecken. So, und darüber hinaus auch ein bisschen die Einordnung in Huxleys Werk, also in welcher Beziehung steht es denn zu seinen Romanen? Ich habe mir dann tatsächlich mal den Spaß gemacht und habe in eines seiner späten Bücher geschaut, das heißt Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, also wo er auf den Roman aus dem Jahr 32 im Jahr 59 nochmal zurückschaut und guckt, was ist daraus geworden, aus seinen Prophezeiungen. Und ich finde, das wäre ein richtig tolles Paket gewesen, das uns ein bisschen einzuordnen in die Zeit und auch in diesen Autor begleitende Worte, also vermisse ich schmerzlich. So wirkt das Buch Zeit der Oligarchen ein bisschen wie eine, naja, tagespolitische Intervention. Und trotzdem, für unsere Debatten, die wir führen, um Krieg und Frieden, um Freiheit und Demokratie, alle Male ein spannender Impuls.
Danke, Matthias. Nochmal neu erschienen von Aldous Huxley, jetzt umbenannt Zeit der Oligarchen mit dem Untertitel über Wissenschaft, Freiheit und Frieden. Im Hansa Verlag ist es rausgekommen, 90 Seiten hat es. Matthias, vielen Dank.
Volker Silav, Fragen an den Yeti. Erste Gedichte hat Volker Silav bereits veröffentlicht, als er Mitte 20 war. Sie erschienen in Magazinen wie Sprache im technischen Zeitalter oder Anthologien wie dem Jahrbuch der Lyrik. Seinen ersten eigenständigen Gedichtband konnte er 2003 im Verlag zu Klampen rausbringen und seitdem gilt der 1966 in Groß-Röhrsdorf bei Bautzen geborene, heute in Dresden lebende Autor als Geheimtipp. Jetzt hat der Künstler, der unter anderem mit dem Förderpreis zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen geehrt wurde, einen neuen Band mit Lyrik vorgelegt und Ulf Heise stellt ihn vor.
Realismus bildet einen der Grundpfeiler von Volker Silavs Dichtung. Die Sachlichkeit, mit der er zu Werke geht, erinnert an Gebrauchslyriker wie Erich Kästner und Kurt Tucholsky. Seine Verse wirken geerdet, sie sind Zeugnisse des Alltags. Ihnen wohnt eine Einfachheit inne, die grandios anmutet. Im Kargen und Spartanischen liegt die Kraft des Autors. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn er mit sehr authentischen Worten Bilder aus seiner Familiengeschichte zeichnet.
Meine Mutter ist jeden Tag einkaufen gegangen. Sie machte sich dafür richtig zurecht, als ginge sie zu einer Party. Nur die Kittelschürze behielt sie trotzdem an unter der Jacke. Das Brot kauften wir bei Bäcker Leunert. Oben an der Ecke gab es einen Konsum, ein Kühlfach, Kisten mit Milch, abgefüllt in Flaschen. Wieder zu Hause aß sie die Wurst gleich aus dem Papier, ein, zwei Scheiben für den ersten Appetit. Sie war eine gute Partie, als mein Vater sie kennenlernte. Schlank, das Haar dunkel, glich sie einer spanischen Infantin.
Volker Silavs ebenso unkomplizierte wie sensible Strophen stammen in ihren Wurzeln von Großmeistern des 19. Jahrhunderts wie Theodor Fontane und Konrad Ferdinand Meyer her. Sie speisen sich aus einem wunderbar kristallinen Vokabular, das man in dieser Gediegenheit bei deutschen Gegenwartslyrikern nur noch selten findet. Hin und wieder kreisen sie um den literarischen Schaffensprozess. Der Künstler übt sich dabei geschickt in Selbstvergewisserung.
Muss man immer eine erste Zeile haben, um sich eine zweite ausdenken zu können? Bin ich der Vater oder die Mutter dieses Gedichts? Warum heißt es, wie es heißt? Was ist, wenn es auf einmal groß wird? Bin ich sein verbiesterter Priester oder nur sein krummer Kummerkasten? Haben Zeilen Tasten? Schwarze oder doch nur weiße? Strieze ich mein Gedicht oder bin ich gut zu ihm? Was wird es mir einmal nicht verzeihen und wie viel Salz steckt in ihm drin?
Starke Inspirationen verdankt Volker Silav amerikanischen Schriftstellern. Die Namen Sylvia Plath und Frank O'Hara tauchen häufig im Kontext seiner Arbeiten auf. Überhaupt fasziniert den Verfasser der englische Sprachraum. Er entführt den Leser mehr als einmal nach London an die Themse, aber auch in das zauberhafte Universitätsstädtchen Oxford, das ihn komplett in Bann schlägt.
Die Bäume im Collegegarten tragen goldenes Laub. Perfektes Mittelalter. An der alten Fassade lugen weiße Fenster müde durch flammendes Rot und die Ahornblätter dieses Sommers bestirnen das noch grüne Gras. Im Hof der Bodleian Library sehe ich über der Tür den Sandsteinkopf eines Mannes. Sein melancholischer Blick berührt mich. Liegt da nicht ein Lächeln unter all der Trauer? Im Nu erfasst mich eine grundlose Freude. Ich bin nicht allein.
Bisweilen scheint es so, als sei Volker Silav gegenwartsversessen und folglich ganz fixiert auf das Hier und Jetzt. Doch das erweist sich als Täuschung, denn er entpuppt sich ab und an als Futurologe, der kühne Fragen in den Raum wirft.
Was werden wir sein für die Zukünftigen? Ein unfertiges, ungelenkes Wesen auf zwei Beinen, das nicht mehr bellt, immerhin, aber doch der Sprache bedarf? Das nicht rechnet, sondern denkt? Nicht weiß, welches Schicksal es erwartet, sofern es eins hat. Vielleicht werden sie Mitleid mit uns haben oder leise den Kopf über uns schütteln, den Letzten unserer Art betrachten, wie wir den Affen im Zoo, und sagen, schau, so hat es damals begonnen mit uns, wie amüsant, nicht wahr?
Das Modell Elfenbeinturm kennt Volker Silav nicht. Er kapselt sich nie ab von der Realität, so erschreckend sie sich darstellen mag. Um keinen Preis mutiert er zum Dystopiker. Seine betörenden Wortsymphonien stimmen einen ungeachtet der Widerspiegelung von seelischen Krisen und Momenten der Verunsicherung letztendlich gelassen, ja heiter. Und das bedeutet mental elementaren Gewinn.
Ulf Heise mit seiner Lektüre von Volker Silavs Gedichtband Fragen an den Yeti, erschienen in der Edition Azur des Verlags Volland und Quist. Und das waren unsere drei der Woche für diese Woche. Vielleicht war ja was dabei. Ein bisschen bunte Tüte, also von Fußball über Dystopie rein in die Lyrik. Ich bin Katrin Schumacher und wünsche stabiles Lesen. Bis nächste Woche. Ahoi.